Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG.
Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Energie, Umwelt, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach ESRS E3, Wasser- und Meeresressourcen. Bei der Berichterstattung nach ESRS E3 soll dem Nutzer der Nachhaltigkeitserklärung ermöglicht werden, die wesentlichen, tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen des Unternehmens auf die Wasser- und Meeresressourcen sowie die wesentlichen Risiken und Chancen, die sich aus diesen Auswirkungen und den Umgang mit ihnen ergeben und deren finanzielle Effekte zu verstehen. Wasser ist ja ein großes Thema. Die Erde ist zu ungefähr 70% mit Wasser bedeckt, aber der überwiegende Anteil des Wassers auf der Erde, über 97%, ist Salzwasser. Und das Süßwasser ist wiederum zu 99,7% in Eiskörpern und tieferen Grundwasserschichten gebunden. Nur die verbleibenden 0,3% des Süßwassers, das sind ungefähr 120.000 Kubikkilometer, zirkulieren in den Wasserkreisläufen der Erde. Diese Wasserkreisläufe werden angetrieben durch die Verdunstung, vor allem aus den Meeren, aber auch aus Seen und Flüssen, sowie der Transpiration, also der Verdunstung durch die Pflanzen. Dieses Wasser sammelt sich in Wolken in der Atmosphäre und gelangt als Niederschlag wieder in die Meere und auf die Landoberfläche. Über die Flüsse und Grundwasser fliegt ein Teil davon dann wieder ins Meer. Wasser macht aber auch den Großteil des menschlichen Körpers aus und verbindet damit den Menschen auf einzigartige Art und Weise mit der Natur. Und es hat die Entwicklung von Ökosystemen und Kulturen geprägt. Allerdings ist Süßwasser auf der Erde räumlich und zeitlich sehr ungleich verteilt und die Menschheit verbraucht global und saisonal mehr Wasser als zur Verfügung steht. Und darum ist das Wasser, auch wenn es im Prinzip aufgrund der Wasserkreisläufe eine erneuerbare Ressource ist, etwas, was knapp und zu schützen ist. Global wird etwa 70%, in der EU 59% des genutzten Süßwassers für die Landwirtschaft verbraucht. Die Industrie braucht global 20%, in der EU 28%, davon ungefähr zu 60% als Kühlwasser. Und wenn Wasservorräte übernutzt werden, leiden nicht nur Ökosysteme, Menschen und Landwirtschaft, sondern auch die Industrie. Über ein Viertel der Weltbevölkerung, 2,2 Milliarden Menschen, haben keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. Und darum ist die Verfügbarkeit von sicherem Wasser auch eins der Nachhaltigkeitsziele der Weltgemeinschaft. Wasser kann auch in Produkten versteckt sein. Man spricht dann von virtuellem Wasser. Das ist die Menge von Wasser, die für die Herstellung eines Produktes benötigt wird. So enthält ein durchschnittliches Baumwoll-T-Shirt ungefähr 2700 Liter virtuelles Wasser. Wie gesagt, das ist da natürlich nicht drin, es wird aber zum Anbau der Baumwolle zum Beispiel benötigt. Viel Wasser wird auch im Bergbau verbraucht und über ihre Lieferketten können Unternehmen gegebenenfalls auch Einfluss auf solche Wasserverbräuche nehmen. Für das Thema Wasser hat Deutschland im Jahr 2023 eine nationale Wasserstrategie verabschiedet, die sicherstellen soll, dass es auch in 30 Jahren überall und jederzeit hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser gibt. Diese Strategie enthält 10 strategische Themenfelder. Und die könnte interessant sein, weil sich Unternehmen zum Beispiel diese Wasserstrategie als Beispiel als Inspiration für die Ableitung von Zielen und Maßnahmen nutzen könnten. Ja, das zweite Thema der ESRS E3 sind die Meeresressourcen. Die Meere, die eben ungefähr 2/3 der Erdoberfläche bedecken, sind ja sehr ressourcenreich. Sie bieten Nahrung. Für ungefähr 1 Milliarde Menschen ist Fisch die wichtigste Proteinquelle. aber auch Rohstoffe und Energie. Und wenn jetzt viele Dinge, wie zum Beispiel Überfischung der globalen Fischbestände, vor allem natürlich für Unternehmen aus der sogenannten blauen Wirtschaft, also Wirtschaftszweige, die mit Ozeanen und Meeren in Verbindung stehen, eine Rolle spielt. So kann das Thema Rohstoffabbau etwa und Energiestoffe, ne? Erdöl stammt heute zu 37% aus der Offshore-Ölförderung, Erdgas zu 28%. In Zukunft denkt man ja an den Abbau von Methanhydrat, also in Meereis eingeschlossenes und gefrorenes Erdgas, an dem geforscht wird, oder auch an kritische Rohstoffe wie Kobalt, die in großer Menge in der Tiefsee liegen. Auch hier hat man gegebenenfalls über seine Lieferkette einen Einfluss drauf. Ja, generell die Berichterstattung fordert, dass man zunächst einmal wieder darstellt, seine Konzepte im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen, wenn diese eben ein bedeutender Nachhaltigkeitsaspekt sind. Da ist zu berichten etwa die Nutzung bzw. Beschaffung von Wasser- und Meeresressourcen. Ich werde jetzt vor allem mal von den Wasserressourcen sprechen, weil die für Meerbetriebe relevant sind. Wasseraufbereitung als Schritt zu einer nachhaltigen Wasserbeschaffung, Vermeidung und Verminderung der durch Tätigkeiten verursachten Wasserverschmutzung, Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen im Hinblick auf wasserbezogene Themen und Verpflichtung zur Verringerung des Wasserverbrauchs auch in der Wertschöpfungskette, vor allem in Gebieten, die von Wasserrisiken betroffen sind. Wenn sich mindestens ein Standort in einem Gebiet mit hohem Wasserstress befindet und nicht Gegenstand eines Konzeptes ist, muss dieses angegeben und begründet werden. Um herauszufinden, ob Gebiete von Wasserrisiken betroffen sind, beziehungsweise um zu ermitteln, was Gebiete mit hohem Wasserstress sind, empfiehlt sich zum Beispiel der Wasserrisikoatlas Aquädukt des Weltressourceninstituts, WRI, findet man im Internet. Ja, und wie immer müssen auch bei bedeutenden Nachhaltigkeitsaspekten die Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit den Wasserressourcen dargestellt werden. Also wie vermeidet das Unternehmen die Nutzung von Wasserressourcen? Was will es tun, um sie zu verringern? Was will es tun, um Wasser aufzubereiten und wiederzuwenden? Und welchen Beitrag leistet es zur Wiederherstellung oder Regenerierung von aquatischen Ökosystemen und Gewässern? Hier wird in den Anwendungshinweisen zum Standard ESRS E3 als Orientierungshilfe auf die Alliance for Water Stewardship verwiesen. Das ist eine in Schottland ansässige Organisation der Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Behörden, in Deutschland zum Beispiel die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, angehören und die einen Standard für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser festgelegt hat. Aktuell gibt es die Version 2.0 dieses Standards. Der ist allerdings nicht in deutscher Sprache erhältlich, wie auch der Umsetzungsleitfaden nicht. Aber in deutscher Sprache gibt es zum Beispiel alternativ oder begleitend den vom deutschen Global Compact Netzwerk und dem WWF entwickelten Leitfaden kontextbasiertes Wassermanagement in Unternehmen. Wie gesagt, da werden Sie im Internet fündig. Ja, und wie immer müssen auch die Angabepflichten zu den Zielen, im Falle des ESRS E3, die Angabepflicht ESRS E3-3, Ziele im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen gemacht werden. Und dann gibt es noch die Angaben, die zu machen sind, wenn sie für den Nutzer der Nachhaltigkeitserklärung relevant sind. Die Angabepflicht E3-4 umfasst etwa Angaben zum Wasserverbrauch und E3-5 zu den erwarteten finanziellen Effekten durch wesentliche Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen. So viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.